Wir wollen dir herzlich danken, unser Gott und Vater, dass du als der Schöpfer dir allein das Recht genommen hast und das Recht hast, Leben zu geben und natürlich auch Leben zu nehmen. Wir wollen dir aber vor allen Dingen auch dafür danken, dass du der bist, der durch das Kommen, Leiden, Sterben und Auferstehen seines Sohnes neues Leben geschaffen hat. Und so wollen wir dir, Herr Jesus Christus, immer wieder neu dafür danken, dass wir nicht nur davon wissen, dass es das geben kann, sondern dass du uns das vermittelt hast, ganz persönlich, dass wir in diesem neuen Leben stehen und dass wir auch in der Gewissheit leben, das endet nicht in diesem Welt- und Zeithorizont, du führst uns weiter in ein noch viel intensiveres Leben. Nun sind wir gespannt auf diesen Nachmittag und wollen dich bitten, gib du Gelingen zum Reden und auch uns zum Hören und richtig Verwerten. Danke, dass du da bist. Amen.
Ja, auch von meiner Seite aus, grüß Gott. Sie werden das ganz schnell merken, auch wenn ich aus Baden komme, vom Bodensee, ich bin Schwabe und ich werde mich bemühen, ordentlich zu reden, aber ich sehe keinen Grund, das zu verheimlichen, dass man Schwabe ist. Ich bin gern und überzeugt Schwabe. Ich hoffe, dass Sie viel Geduld mitbringen, um sich auf diese Frage einzulassen. Lasst uns Leben machen. Als Naturwissenschaftler, und ich bin gerne und begeistert Naturwissenschaftler, würde ich Sie gerne ein bisschen mit hineinnehmen, Fragen zu stellen, mal nachzuschauen, was verstehen wir denn davon, wo sind Grenzen und welche Perspektiven öffnen uns zu diesem Thema, auch zu dieser Frage von der Bibel her. Ich bin Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und ich habe am Anfang meiner Vorträge immer diese Folie, einfach um auch noch irgendwelchen Zuhörern die Chance zu geben, schnell den Saal wieder zu verlassen, das gibt es auch, indem ich einfach gleich zu Beginn den Zuhörern etwas davon sagen will, wo mein Standpunkt ist und wie ich persönlich denke. Die Gründer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen haben mit diesem Namen ein Programm aufgelegt. Eine Gruppe bemüht sich mit Fleiß um das Wort Gottes, um die Bibel und das Wissen, also um die Fähigkeit von uns Menschen mit unseren Sinnen, unsere Welt wahrzunehmen und mit unserem Verstand nach Erklärungen zu suchen. Und das Programm ist, diese beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen. Dabei ist den Gründern die Reihenfolge nicht zufällig so hingerutscht, sondern das war bedacht und absichtlich so formuliert, das Wort Gottes zuerst. Auch in diesem Logo, das von Anfang an mit dabei war, da wo das einfach umgesetzt ist, Wort und Wissen, ist das erste W links oben. Das heißt, egal ob Sie von oben nach unten oder von links nach rechts lesen, das Wort kommt zuerst. Und was mir an diesem Logo besonders gefällt, ist, dass dieses Und ja nicht nur eine mathematische Operationsanweisung zum Addieren ist, sondern auch das Symbol des Kreuzes. Und das zweite W, das Wissen, steht unter dem Kreuz. Und mich erinnert dieses Logo immer wieder neu daran, dass unsere Vernunft, unsere Fähigkeit zu denken, eine ganz ausgesprochene Gabe Gottes ist. Und wir dürfen und sollen sie gebrauchen. Aber von der Bibel her wissen wir auch, unsere Vernunft ist nicht einfach neutral und objektiv, sondern unsere Vernunft ist in Mitleidenschaft gezogen von dem, was die Bibel uns gleich auf den ersten Seiten sagt, von der Geschichte, in der Menschen sich von Gott unabhängig erklärt haben und gottlos sein wollten. Und unsere Vernunft, unser Wissen ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe gestern bei der Lektüre unserer Zeitung einen Artikel gefunden, den ich schnell noch eingebaut habe, weil ich damit noch etwas deutlich machen kann. Die Überschrift war: Am Anfang war die Information. Der Artikel war ein Interview mit Ernst-Peter Fischer. Ernst-Peter Fischer ist gelernter Mathematiker und Physiker, hat dann umgesattelt auf Geschichte der Wissenschaften und war bis im vergangenen Jahr an der Universität in Konstanz als Professor. Inzwischen ist er in Heidelberg an der Universität und hält Vorlesungen dazu. Und auf die Abschlussfrage in diesem Interview, die lautete: Was ist es dann, was die Wissenschaftler bei ihren Experimenten messen? War seine Antwort, das geht dann noch weiter, aber den mir wichtigen Teil habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Was ist es, was Wissenschaftler bei ihren Experimenten messen? Die Antwort von Ernst-Peter Fischer: Information. Der Begriff heißt nichts anderes, so fährt er fort, als einem Gegenstand eine Form geben. Der bekannte amerikanische Physiker John Wheeler hat in den 1930er Jahren mit Niels Bohr zusammengearbeitet hat, sagte es zuletzt vor seinem Tod 2008 so: Alles ist Information. Daher, so fährt er fort, und da wird es jetzt spannend, dürfte in der Bibel der erste Satz des Johannesevangeliums nicht heißen: Am Anfang war das Wort, sondern es müsste heißen: Am Anfang war die Information. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, sehen Sie, hier denkt jemand vom Konzept her andersrum. Er sagt von seinem Verstand her, wie es richtig heißen muss. Und wenn die Gründer von Wort und Wissen, Wort und Wissen, diese Reihenfolge gewählt haben, dann haben sie die Entscheidung getroffen: Wir wollen Gottes Wort als Wort Gottes ernst nehmen. Der zweite Punkt ist: Wenn wir Information sagen, dann wissen wir zwar aus unserer Alltagserfahrung, Information entsteht nicht einfach so. Die Information auf Ihrem Computer ist nicht einfach zufällig entstanden, als jemand den Power-On-Knopf gedrückt hat. Sondern die haben Programmierer erzeugt und in einem entsprechenden Format hergestellt. Aber der Begriff Information gibt uns die Illusion, das ist neutral. Information gibt es an vielen Ecken und Enden. Und wenn das Johannesevangelium beginnt: Im Anfang war das Wort, dann ist zumindest in unserer Sprache eindeutig klar, da ist jemand, der redet. Das Wort ist nicht einfach abstrakt so da. Wenn am Anfang das Wort war, dann ist damit untrennbar verknüpft, da ist jemand, der redet. Das unterscheidet mich von Ernst-Peter Fischer, den ich in vielem, was er schreibt und denkt, sehr schätze, aber an diesem Punkt sehe ich das anders. Ich möchte Ihnen gern zu Beginn etwas erzählen, in einigen Strichen skizzieren, wie naturwissenschaftliche Arbeit funktioniert. Und dann werden wir uns anschauen, was kann jetzt mit dieser Art des Arbeitens, man kann durchaus auch anders arbeiten, aber Naturwissenschaft hat eine bestimmte Methode. Und was kommt jetzt raus, wenn man mit dieser Methode das Leben untersucht? Und wir werden dann auch noch der Frage nachgehen: Kann man Leben wirklich machen? Kann man das im Labor zusammenbauen? Das ist so in etwa der Fahrplan. Am Ende will ich Ihnen dann gern noch ein paar Gedanken zum Leben ganz anderer Art sagen. Ich möchte versuchen, Ihnen in einigen Strichen zu skizzieren, wie nach meiner Auffassung naturwissenschaftliche Arbeit funktioniert. Nehmen Sie das durchaus kritisch zur Kenntnis. Das ist einfach eine Idee, die ich Ihnen gern weitergeben muss. Das steht so in keinem Lehrbuch drin und vielleicht ist manches auch nicht ganz so richtig, aber ich will Ihnen einfach eine Idee geben. Das Erste, was ich Ihnen sagen will und was ich für wichtig halte, naturwissenschaftliches Arbeiten wird von Menschen gemacht. Das ist nicht einfach eine Wahrheit oder eine Richtigkeit, sondern Naturwissenschaft wird von Menschen gemacht. Und wenn Menschen Naturwissenschaft treiben, dann machen sie zunächst einmal etwas, man könnte sagen, sie machen Beobachtungen, sie nehmen Messungen vor, sie vergleichen. Ganz allgemein könnte man sagen, sie sammeln Daten. Hier hat jemand, sehr berühmter, Daten gesammelt. Das ist ein Blatt von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hat einige Jahre lang, übrigens ohne dass das viel wussten, und das durften auch nicht allzu viele wissen, denn das war durchaus kritisch gesehen damals, hat in einer Klinik Leichen seziert. Er wollte wissen, wie sieht das aus da drin? Und das war damals durchaus nicht an der Tagesordnung, dass ein Arzt in der Klinik das Skalpell in die Hand genommen hat und einen menschlichen Körper aufgeschnitten hat. Leonardo da Vinci hat das in der Klinik gemacht und er war, zumindest ist das eine der ältesten Darstellungen einer Gebärmutter mit einem Embryo. Das wusste man damals gar nicht, wie das aussieht, wie das funktioniert. Das ist eine der ältesten Darstellungen davon. Da hat jemand Beobachtungen gemacht und Daten gesammelt und, was wir hier auch gleich sehen, das gehört mit zum wissenschaftlichen Arbeiten, dass man das, was man macht, was man beobachtet, ordentlich dokumentiert. Wenn Schüler, wenn Studenten das lernen, das gehört zum wissenschaftlichen Geschäft. Wenn Sie heute eine großartige Entdeckung machen und das nicht sorgfältig dokumentiert ist, dann ist es so, als wäre es nicht gewesen. Man kann das Schülern und Studenten nicht intensiv genug beibringen, dass man ein ordentliches Protokoll erstellen muss von dem, was man macht. Aber selbst wenn Sie jetzt ein ordentliches Protokoll haben, sind Sie noch nicht am Ziel. Sie haben noch nichts verstanden, Sie haben noch keine Erklärungen. Wenn der Naturwissenschaftler jetzt eine Erklärung sucht, dann macht er etwas. Aha. Wir versuchen mal, ob wir durchkommen, da stimmt die Auflösung nicht. Dann versucht er einfach, sich eine mögliche Erklärung auszudenken. Also er sucht nach einer Idee, und diese Idee ist ein Vorschlag für eine Erklärung. Er hat also ein Modell. Und jetzt kommt für die Naturwissenschaft eigentlich der entscheidende Schritt, nämlich, dass man diesen Vorschlag, dieses Modell wieder an der Wirklichkeit testet und fragt, kann ich mit meiner Idee, kann ich mit meinem Modell, mit meinem Vorschlag Dinge erklären, die man bisher nicht erklären konnte? Kann ich mit meiner Idee Dinge besser erklären, als man das bisher konnte? Das ist der entscheidende Punkt. Und dieser Schritt ist für die naturwissenschaftliche Forschung sehr frustrationsreich. Und zwar deshalb, weil die typische Erfahrung, die der Naturwissenschaftler bei seiner Arbeit macht, bei diesem Schritt ist die Rückmeldung, so toll du deine Idee auch findest, sie taugt nicht wirklich viel. Das ist die typische Erfahrung in der Forschungsarbeit, dass die Modelle, die Ideen, die Erklärungsversuche nicht immer gleich mit dem Nobelpreis gewürdigt werden. Das sind ganz seltene Ausnahmen. Darin liegt übrigens auch der Grund, warum ganz viele meiner Kollegen, die mit mir ihre Doktorarbeit gemacht haben, vielleicht in der Industrie noch 2-3 Jahre in der Forschung arbeiten, aber dann irgendwann Wege ins Management suchen und finden, weil Forschung sehr frustrationsreich sein kann. Aber was macht nun ein Wissenschaftler, dessen Frustrationstoleranzgrenze etwas höher liegt? Wenn ich das richtig sehe, macht er hier einfach weiter. Das heißt, er wird weitere Beobachtungen, weitere Experimente machen, weitere Daten sammeln und sie und seine Idee modifizieren oder nach neuen Ideen suchen und wieder testen. Und daran kann man sehen, die große Stärke naturwissenschaftlicher Forschung, sie läuft immer durch diesen Filter, taugt diese Idee was? Taugt sie was beim Versuch, die Welt besser zu erklären? Das heißt aber auch, alles, was wir heute in den Lehrbüchern haben, ist nicht die Wahrheit. Der Naturwissenschaftler weiß gar nicht, wie man Wahrheit findet, wie man Wahrheit prüfen kann. Wir wissen das gar nicht. Alles, was heute in den Lehrbüchern steht, hat diesen Filter durchlaufen, bisher beste Erklärung. Bei allen bisherigen Tests sozusagen durchgekommen, bisher bewährt. Das ist etwas anderes als die Wahrheit, aber etwas, was ungeheuer viel hilft in unserem Alltag. Unsere ganze Technik beruht auf diesen Dingen. Ich möchte Ihnen noch kurz etwas, vielleicht ist das ganz gut, wenn es da ein Nebengeräusch gibt, etwas Philosophisches noch dazu sagen, was nicht ganz unwichtig ist. Viele haben die Vorstellung, dass Naturwissenschaft neutral, objektiv ist. Da steckt natürlich schon etwas drin, die Naturwissenschaftler bemühen sich darum, aber was man wissen sollte ist, wenn immer Menschen denken, tun sie das nie neutral, nie ohne Voraussetzung. Immer, wenn Menschen etwas denken, ist eine philosophische Grundlage mit im Spiel, die überhaupt gar nicht bewiesen werden kann, sondern die nimmt man einfach als Grundlage an. Und die Philosophie, die für die Naturwissenschaft grundlegend ist, trägt das Etikett Naturalismus. Ich habe Ihnen hier von einem klugen Mann, von Hans Mohr, inzwischen emeritierter Botanikprofessor an der Universität Freiburg, er hat einmal diesen Satz in einer Publikation geschrieben zum Thema Naturalismus. Naturalismus, in meinen eigenen Worten, bedeutet, dass die Naturwissenschaft davon ausgeht, dass es in der Natur immer mit natürlichen Dingen zugeht. Oder anders gesagt, Übernatürliches, Geister, Zauber, Gott, Götter spielen in der Naturwissenschaft per Definition keine Rolle. Der Naturwissenschaftler tut so, als wäre Gott nicht da. Anders gesagt, Naturwissenschaften leben davon, dass Gott in seiner Schöpfung Ordnungen hinterlassen hat. Dinge, die normalerweise so ablaufen, wie wir sie aus unserem Alltag kennen. Wenn Gott permanent Wunder tun würde und wir keine Regelmäßigkeiten hätten, dann könnte der Naturwissenschaftler überhaupt nichts machen. Aber das möchte ich einfach, dass uns das im Hinterkopf ist. Der Naturwissenschaftler sagt zunächst einmal, für meine Suche nach Erklärungen spielt Gott per Definition keine Rolle. Und das wird gerade bei unserem Thema sehr, sehr spannend. Leben. Was ist das? Ich möchte Sie auf einen Punkt hinweisen, der mich immer wieder aufs Neue an diesem Thema beschäftigt. Ich habe das hier, vielleicht kommt Ihnen das etwas komisch formuliert vor, aber dieser dritte Punkt, den ich hier aufgelistet habe, Leben ist ein kontinuierliches Phänomen. Oder ich sage es mal anders, Leben ist in unserer Wahrnehmung einfach immer da. Immer. Es gibt gar keinen Punkt auf dieser Welt, wo wir beobachten könnten, wie Leben aus Nichts, aus Nichtleben entsteht. Leben ist immer, ohne Unterbrechung, immer da. Nun mögen Sie vielleicht einwenden, das stimmt doch gar nicht. Wir erleben doch permanent, wie neue Lebewesen entstehen. Wir haben doch im Biologieunterricht nicht nur geschlafen, wir wissen doch, was passiert, wenn ein Mensch gezeugt wird. Aber schauen wir uns vielleicht gerade diesen Punkt noch etwas genauer an. Was passiert denn, wenn eine Eizelle mit einem Spermium verschmilzt? In dem Moment, wo beide Zellkerne mit der Erbinformation von Mutter und Vater miteinander verschmelzen, in dem Moment ist ein neues Individuum entstanden, aber nicht Leben. Lebendig sind selbstverständlich auch schon die Eizellen, die Geschlechtszellen, die Eizelle und die Samenzelle. Wären die nicht lebendig, dann könnten sie im Labor versuchen, solange sie wollen, da wird nie ein Embryo draus. Nein, die Geschlechtszellen sind selbstverständlich lebendige Zellen, die zunächst einmal in den Gesamtzusammenhang Mann und Frau gehören. Und es gibt keinen feststellbaren Punkt, wo da dieses Leben anfangen würde. Denn bei den Eltern ist das genauso gelaufen. Daran können Sie schon ganz schnell sehen, diese Frage, die alle paar Tage wieder auch im Fernsehen oder sonst irgendwo in wissenschaftlichen Zeitschriften aufgeworfen werden, wie ist das Leben entstanden? Jetzt wissen wir es, jetzt haben wir es verstanden. Naturwissenschaftlich kann das gar nicht sein, denn es gibt zu dieser Frage bis heute keine Möglichkeit, irgendetwas zu beobachten, irgendetwas zu messen. Denn Leben ist immer einfach da. Das ist eine ganz seltsame Sache. Leben, wir haben keine Ahnung, wie es anfängt. Es ist einfach immer da. Und schon Kinder können ihre Eltern nerven mit dieser Frage: Mama, woher kommt denn das erste Eichhörnchen? Das Eichhörnchen, das keinen Papa und keine Mama hat. Eine Frage, die unser Verstand sofort stellt. Schon kleine Kinder können diese Frage stellen. Und nicht nur die Mama kann diese Frage nicht beantworten. Auch die klügsten Professoren können heute allerhöchstens irgendwelche Modelle skizzieren. Aber wissen tut's keiner. Denn alle Eichhörnchen, die wir heute sehen können, von denen wissen wir, die haben Eltern. Die haben einen Kogel gebaut, haben Nachkommen gezeugt. Und deren Eltern auch. Und deren Eltern auch. Und wenn es irgendeinen Anfang gegeben hat, und unser Verstand legt das nahe, dann müssen wir zugeben, wir haben bisher keine Ahnung, wie es war. Aber es kommt noch schlimmer. Wir wissen nicht nur nicht, wie Leben anfängt, sondern ich habe Ihnen hier ein Zitat von einem amerikanischen Biologieprofessor, der hat in einer Zeitschrift, in einer Fachzeitschrift einen Artikel geschrieben unter dem Titel The Meaning of Life, die Bedeutung von Leben. Und in der Überschrift oder in der Einleitung beginnt er diesen Artikel, original auf Englisch, ich habe das hier übersetzt, mit folgenden Worten: Biologie unterscheidet sich darin von den anderen Naturwissenschaften, dass sie vielleicht der einzige Bereich ist, in dem es keine allgemeine Übereinkunft über den Forschungsgegenstand gibt. Biologie, die Lehre vom Lebendigen, weiß mit anderen Worten als Naturwissenschaft bis heute nicht exakt und verbindlich zu sagen, worüber sie eigentlich forscht. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Ich will damit nicht irgendwelche Kollegen diskreditieren. Ich will nur deutlich machen, dieser Begriff Leben ist bis heute in den Biowissenschaften oder neudeutsch Life Sciences nicht verbindlich, exakt, scharf definiert. Die Frage, was ist Leben, ist nach wie vor offen. Das bestätigen auch andere Kollegen, wenn sie in einem Artikel schreiben, obwohl die Definition von Leben grundsätzlich kontrovers diskutiert wird, gibt es eine allgemeine Zustimmung, dass ein bestimmtes molekulares System als lebendig bezeichnet werden kann, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Also auch die Kollegen sagen, naja, das ist eine ziemlich schwierige Frage und es gibt keine einheitliche Antwort darauf. Aber sie sagen, unter den Kollegen gibt es im Grunde genommen heute eine Übereinkunft darin, dass man sagt, im Grunde genommen ist Leben Chemie. Sehen Sie, das ist auch der Grund, warum ich mir getraue, als Chemiker über dieses Thema zu reden. Der moderne naturwissenschaftliche Denkansatz, um Leben zu verstehen, geht von dem Grundsatz aus, Leben ist im Grunde genommen Chemie. Wir werden heute Abend darüber noch ein bisschen nachdenken. Ich möchte Ihnen nur mal so einen Impuls mitgeben, dass dieser Satz schnell gesagt ist, aber unabsehbar weitreichende Konsequenzen hat. Wenn das stimmt, dann sagt Ihnen die Naturwissenschaften, im Grunde genommen bin ich, sind Sie Chemie. Sehen Sie, wir werden heute Abend auch über Embryonen und sowas reden. Da haben wir inzwischen in unserer Gesellschaft Qualitätskriterien festgelegt, wann ein menschlicher Embryo zur Welt kommen darf und wann nicht. Und wenn das wahr ist, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Denn dann ist so ein Embryo, wenn er im Wesentlichen Chemie ist, dann könnte man sicher etwas provokativ, aber gar nicht so ganz daneben sagen, dann ist er eigentlich ein Entsorgungsproblem. Sehen Sie, als Chemiker habe ich manchmal fallen Abfälle an und die muss ich irgendwie entsorgen. Wenn der Mensch im Wesentlichen Chemie ist, gibt es keinen Grund, menschliche Embryonen zum Beispiel genauso zu handeln. Oder gehen wir ans andere Ende vom Leben. Wenn alt gewordene Menschen nichts mehr zur Steigerung des Bruttosozialprodukts beitragen, Entsorgungsproblem. Sie sehen, das ist nicht nur eine Frage, ob das ein richtiger Ansatz ist, sondern wenn Wissenschaftler so denken, dann hinterlässt das auch in dem, was Kinder in der Schule, was wir durch die Medien lernen, seine Spuren. Vielleicht sind wir von diesem Denken schon stärker infiziert, als uns bewusst ist. Professor Schwarz, Chemieprofessor der Universität in Berlin, war über viele Jahre stellvertretender Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wurde vor einigen Jahren in einem Interview gefragt, was ist die wichtigste ungelöste Frage der Chemie? Und seine Antwort ist der Übergang von toter zu lebender Materie. Wann passiert das? Bei welcher Komplexität passiert das? Mit diesem Wissen könnten wir auch die Entstehung des Lebens auf der Erde erklären. Sie sehen, da steckt genau dieser Gedanke darin. Leben ist Chemie und es ist nur eine Frage, wie komplex muss die Chemie sein? Was muss alles ins Reagenzglas rein, damit es lebt? Oder andere Kollegen haben vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Arbeit ihren Artikel mit folgendem Satz begonnen: Die Chemie bildet die Grundlage für die Biologie. Molekulare Wechselwirkungen stellen das Fundament und die Struktur jedes Lebens dar. Und unter dieser Maxime wird Leben erforscht, werden Erklärungen gesucht, um Leben besser zu verstehen. Und so passt dann das alles rein in ein Bild, das ist schon ziemlich alt. 1866 hat Ernst Haeckel einen Stammbaum so gemalt. Der hat hier unten, wenn wir dann die Auflösung noch richtig hätten, hier hat der Baum einen Stamm. Und da unten ist irgendwann einmal das Leben zum ersten Mal entstanden, einfach weil die Chemie gestimmt hat. Und wie könnte das Leben jetzt entstanden sein? Die Kinder in der Schule, die Studenten in den Universitäten oder Sie, wenn Sie am Kiosk mal für die nächste Bahnfahrt Bilder Wissenschaft oder das Spektrum der Wissenschaft kaufen und aufschlagen, dann kommt Ihnen ab und zu dieser Herr, der inzwischen seit 2004 nicht mehr lebt, aber der 1953 für große Furore gesorgt hat, Stanley Miller. Er hat 1953 als junger Student in den USA ein Experiment gemacht und gezeigt, dass man in einer solchen Apparatur, wenn man hier eine Gasmischung einsperrt, von der man annimmt, so könnte die Atmosphäre auf der frühen Erde ausgesehen haben, und dann hier über einige Elektroden Hochspannungsentladungen ablaufen lässt als Energiequelle, die Blitze oder Vulkanausbrüche simulieren. Und dann hat er festgestellt, dass man aus diesem Gasgemisch Aminosäuren herstellen kann. Aminosäuren, die Bausteine von Eiweißen. Und Stanley Miller hat 1953 Journalisten in den Notizblock diktiert, dass er davon überzeugt sei, dass in den nächsten 25 Jahren, das war 1953, dass in den nächsten 25 Jahren die Frage der Lebensentstehung endgültig geklärt ist. Stanley Miller ist im Jahre 2004 mehr als 70-jährig gestorben, ohne dass er die Erfüllung seiner Prophezeiung erlebt hätte. Was mich ärgert und warum ich Ihnen das bringe, ist zum einen, dass wir es uns leisten, heute in den Schulbüchern, nicht immer, aber an dieser Stelle interessanterweise, Erkenntnisse von 1953 bis in die aktuellen Auflagen der Biologiebücher zu tradieren und das noch in einem völlig verkehrten Zusammenhang. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen Aspekt dieses Experiments zeigen, und zwar deshalb, weil bis heute dieses Experiment in der Lehre gebraucht wird, so mit dem Tenor. Stanley Miller hat im Grunde genommen gezeigt, wie grundlegende Dinge zur Lebensentstehung ablaufen. Und das Experiment zeigt ungefähr genau das Gegenteil. Ich will Ihnen das ganz kurz zeigen. Sehen Sie, wenn man ein Eiweiß, und Sie wissen auch, wenn Sie nicht Chemie studiert haben, in jeder Zelle gibt es Proteine, gibt es Eiweiße. Sie können sich das ein Eiweiß vorstellen wie eine Perlenkette. Und wie man so eine Eiweißkette macht, das wissen wir heute ziemlich genau. Also wenn ich einem Studenten das sage, der kann das im Labor machen. Der muss solche Perlen nehmen, eine Aminosäure, und die zusammenknüpfen mit einer zweiten. Und Sie sehen schon, Sie brauchen dann so Perlen, vielleicht haben Sie das im Kindergarten ja auch gemacht, solche kleinen Perlen mit zwei Druckknopfmodulen, wo man nicht so mit dem Faden die Perle auffädelt, sondern die Perlen über so Druckknopfmodule miteinander verbindet. Und Sie brauchen zwei solcher Druckknopfmodule, um eine Kette aufbauen zu können. Alles, was wir als Kunststoffe heute kennen, funktioniert grundsätzlich nach diesem Prinzip. Da haben wir eine ganze Menge Erfahrung inzwischen damit. Das wird heute in der Industrie im Tonnenmaßstab gemacht. Und jetzt schauen wir uns das an, was bei Stanley Miller bei seinem Experiment passiert. Das ist hier unten dargestellt. Und wir sehen auf den ersten Blick, und das war wirklich die große Sache 1953, da sind tatsächlich solche Perlen dabei, wie man sie benötigt. So weit, so gut. Aber leisten wir uns den Luxus eines zweiten Blicks. Wenn Sie nochmal drauf gucken, dann sehen Sie, in dieser Mischung gibt es nicht nur das, was wir brauchen, sondern sehr viel mehr und häufiger vertreten sind diese orangenen Perlen. Und wenn Sie diese orangenen Perlen sehen, dann sehen Sie, Die unterscheiden sich von den blauen dadurch, dass sie nur ein Druckknopfmodul haben. Und wenn Sie aus diesem Pool eine Kette aufbauen wollen, das wird frustrierend. Denn immer, wenn Sie so eine orangene Perle erwischen, ist Ihr Projekt zu Ende. Sie können nicht mehr weiterbauen. Das heißt, was dieses Experiment von Stanley Miller bei Lichte betrachtet zeigt, ist, jawohl, wir können auf sehr einfache Weise solche Bausteine herstellen. Aber wie immer auch die ersten Eiweiße zustande gekommen sind, so mit Sicherheit nicht. Denn was wir heute wissen aus der makromolekularen Chemie ist, wenn man lange Ketten will, dann muss man diesen Typ von Verunreinigungen sehr sorgfältig ausschließen, weil schon Spuren dafür sorgen, dass es nur sehr, sehr kurze Fragmente gibt. Also wie auch immer die ersten Eiweiße entstanden sein mögen, so mit Sicherheit nicht. Das heißt, Stanley Miller zeigt nicht, wie ein wichtiger Schritt zum Leben verlaufen ist, sondern er zeigt uns eine Sackgasse. Und ich halte es schon für bedenklich, wenn wir in der Lehre, in der Ausbildung uns hier solche Ungenauigkeiten dieser Art leisten. Nun, viele Leute sagen, naja, wir wissen heute mehr. Heute gibt es zum Beispiel viele Vertreter, die sagen, vielleicht ist Leben an solchen schwarzen Rauchern entstanden. Die hat man zum ersten Mal 1975 entdeckt. Und zwar wissen wir, dass in den Ozeanen, auf dem Ozeanboden, vielleicht haben Sie das schon gesehen, oder Sie wissen, die Kontinente sind nicht ortsfest auf dem Globus, also auf Ihrem Globus zu Hause bleiben die, wo sie sind, aber in Wirklichkeit driften die auseinander. Und der Motor dafür, soweit wir das heute verstanden haben, liegt im Erdinnern. Und zwar ist der Ozeanboden ziemlich dünn, ich habe da glaube ich noch eine Folie dabei, ziemlich dünn, wenn wir hier zum Beispiel zwischen Europa und Afrika und Amerika gehen, dann ist hier auf dem Ozeanboden der Boden an manchen Stellen am sogenannten mittelozeanischen Rücken dünn und da kommt aus dem Innern heißes Magma, steigt dort auf, tritt aus und schiebt die Kontinentalplatten zur Seite. Und in der Nähe dieser mittelozeanischen Rücken gibt es sogenannte Raucher. Das heißt, hier sind Risse, Risssysteme und Klüfte im Boden. Da dringt Ozeanwasser nach unten, kommt in Kontakt mit heißem Magma und kommt dann als heißes Wasser wieder nach oben und steigt hier mit Temperaturen, also es sind schon Temperaturen von über 400 Grad Celsius gemessen worden. Das Wasser verdampft dort nicht, weil dort riesige Wasserschichten drüber sind. Das heißt, da gibt es einen riesen Druck, also noch viel stärker wie zu Hause in Ihrem Sikomatik, in Ihrem Dampfkochtopf. Und das Wasser verdampft dort nicht einfach, auch wenn es über 400 Grad heiß ist. Und das, was wir hier sehen, ist kein Rauch, sondern das sind Mineralien, die hier gelöst worden sind. Und wenn das Wasser hier unmittelbar sehr heiß in Kontakt mit kaltem Ozeanwasser, 2 bis 4 Grad, in Kontakt kommt, dann bleiben diese Mineralien nicht mehr in Lösung, sondern fallen aus und das gibt dann diese Rauchfahnen, das rieselt dann alles wieder runter und baut dann diese Kamine auf. Und in der Nähe dieser Kamine gibt es dann auch interessante Lebensformen und manche Kollegen meinen, hier, dort könnte Leben entstanden sein. Da kann man spannende Chemie machen. Damit Sie sehen, wie spannend die Dinge sind, kann ich Ihnen auch gleich das Gegenteil sagen. Es gibt auch Kollegen, die sagen, nein, das Leben ist in einem Meereisreaktor entstanden. Das Problem ist nämlich, wenn es sehr heiß ist, dann gehen chemische Verbindungen schnell kaputt. Das sehen Sie, wenn Sie ein Ei in die Pfanne hauen, dann wird das Ei klar, also das Eiweiß, ganz schnell wirklich weiß. Und das hat damit zu tun, dass die Eiweiße kaputt gehen, sie denaturieren. Und wenn an diesen schwarzen Rauchern etwas Spannendes entsteht, dann geht das auch ziemlich schnell wieder kaputt. Wir behelfen uns so, dass wir einen Kühlschrank in die Küche stellen. Und das machen viele Kollegen auch, die sagen, naja, vielleicht ist es viel besser im Kühlschrank. Da sind die spannenden chemischen Verbindungen, die vielleicht mal entstehen, viel besser lagerungsbeständig und die schlagen sozusagen so ein Eisberg oder irgend sowas vor, dass dort das Leben entstanden sein könnte. Ich will Ihnen damit nur so einen Eindruck vermitteln, wie schwierig und wie vielfältig die Probleme sind, die man lösen muss. Und es gibt auch viele Vorschläge, aber es gibt nicht einen Vorschlag bis heute, der sozusagen all diese Probleme unter einen Hut bringt. Werner Aber war Professor an der Universität Basel. Er schreibt, als er schon pensioniert war, in einem Beitrag, wahrscheinlich benötigen die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Wie diese bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers, Gottes, ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Ich möchte Ihnen mit diesem Zeugnis von Werner Aber einfach mal vorstellen, es gibt durchaus renommierte Wissenschaftler. Werner Aber hat 1978 den Medizinnobelpreis bekommen. Es gibt durchaus renommierte Wissenschaftler, die sagen, ich sage das mal so ein bisschen karikiert mit eigenen Worten, also Freunde, mit den Zellen kenne ich mich ziemlich aus, da hat er ziemlich lange die Dinge erforscht und er sagt, wir sind nicht kurz davor, das alles zu verstehen, sondern je mehr wir verstehen, umso schwieriger scheint das auch. Und er sagt, Leute, ich kann mir bei allem, was ich gelernt habe, vor lauter Problemen nicht vorstellen, wie das irgendwie funktionieren soll. Und dann sagt er, diese Idee, dass da jemand sein könnte, der das einfach gemacht hat, also für mich, so sagt Werner Aber, ist das eine durchaus vernünftige Erklärung. Ob sie wahr ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber Werner Aber als einer der renommierten Naturwissenschaftler sagt, also für ihn ist das eine befriedigende Lösung des Problems. Nun, wir haben gesehen, es ist nicht ganz so einfach rauszukriegen, wie entsteht ein Leben. Aber es gibt eine wachsende Zahl von Kollegen, die sagen, naja, wenn wir es nicht verstehen, dann machen wir es einfach. Das machen wir in der Technik öfter so, dass man Dinge zwar nicht wirklich verstanden hat, aber wir probieren es einfach. Und manchmal klappt es. Und so lesen wir auch immer wieder, jetzt hat in irgendeinem Labor hat jemand Leben gemacht. Im Jahr 2010 war das zum Beispiel so. Da dieser Herr mit seinen Kollegen, Craig Venter, hat ein Bakterium gemacht. Dieses Bakterium gibt es nur in seinem Labor. Und gibt es nur, weil seine Mitarbeiter enorm viel Arbeit geleistet haben. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Craig Venter hat mit seinen Kollegen ein Bakterium, das auf den Namen Mycoplasma mycoides hört, hat er vor einigen Jahren das Erbgut analysiert. Das Erbgut dieses Bakteriums ist ein ringförmiges Molekül. Vielleicht haben Sie das schon gesehen, diese verdrillte Strickleiter, dieses DNS-Molekül, ist bei Bakterien zu einem Ring geschlossen und besteht immerhin aus etwas mehr als 1 Million Bausteine. Und die Abfolge dieser Bausteine hat er vor einigen Jahren entschlüsselt und hat jetzt mit seinen Kollegen dieses Molekül im Labor zusammengebaut. Hat ein paar Varianten, ein paar Modifikationen eingebaut. Das können Sie sich vorstellen, wie so ein Wasserzeichen, das, damit er nachher sagen kann, das habe ich gemacht. Und dann hat er dieses Erbgut eingebaut in ein anderes Bakterium. Und dabei ist er so vorgegangen, so sieht das Bakterium ursprünglich aus. Und eine der Modifikationen war, dass er in das Erbgut die Fähigkeit eingebaut hat, einen Stoff, der hier im Nährmedium angeboten wird, in eine blaue Farbe umzuwandeln. Das heißt, als er dieses Bild gesehen hat im Labor, war sofort klar, diese Bakterien hier, die werden von seinem Erbgut gesteuert. Diese Bakterien gibt es nicht natürlicherweise, sondern nur durch das Erbgut, das er mit seinen Kollegen zusammen gebastelt hat. Hat er Leben gemacht? Nun, nicht ganz. Denn erstens, habe ich so schnell gesagt, er hat das im Labor zusammengebaut. Das war eine riesige, mehrjährige Arbeit, bei der er zum Beispiel auch Bakterien und Hefezellen mit eingespannt hat für diese Arbeit. Das kann man nicht nur im Reagenzglas machen. Bis heute wenigstens nicht. Und das Zweite ist, wenn er dann dieses Erbgutmolekül zusammen hat, dann braucht er lebende, voll funktionsfähige Bakterien. Wenn er die nicht hätte, wäre sein Molekül einfach eine Chemikalie. Sie braucht eine lebende Zelle und die wird dann, das wissen wir übrigens bis heute noch nicht so ganz genau, was da wirklich passiert ist, aber das Ergebnis zeigt auf jeden Fall, dass einige Bakterien in seinem Labor wirklich von diesem künstlich hergestellten Erbgut gesteuert werden. Wie immer das auch im Detail verlaufen ist, das ist Gegenstand aktueller Forschungen. Also bisher ist Leben auf jeden Fall nicht gemacht worden von Menschen. Ob das grundsätzlich nicht möglich ist, weiß ich nicht. Aber all das, was bis heute bekannt gegeben worden ist, war ziemlich vorlaut. Bis heute gilt, was Louis Pasteur im 19. Jahrhundert gesagt hat, alles Leben kommt aus Leben. Das ist unsere Erfahrung bis heute. Wo immer so ein Schmetterling flattert, waren vorher zwei Schmetterlinge, die miteinander Nachkommen gezeugt haben. Wir sehen also, Leben ist ein unheimlich spannendes Thema, für Forschung ungeheuer erwartungsvoll. Aber wir wissen, gerade was die grundlegenden Fragen anbetrifft, noch erstaunlich wenig. Vielleicht ein letztes Zitat von Gerhard Erdl. Gerhard Erdl, ebenfalls Chemiker, hat im Jahr 2007 den Chemie-Nobelpreis bekommen. Sie ist übrigens ein gebürtiger Stuttgarter. Der würde jetzt, wenn er hier wäre, auch Schwäbisch schwätzen. Er wurde in dem Zusammenhang, musste er viele Interviews über sich ergehen lassen. In einem dieser Interviews hat er Folgendes gesagt. Das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich den Erklärungen an. Aber eine Frage bleibt doch immer bestehen. Warum das alles? Und dann fügt er an, hier glaube ich an Gott. Also Gerhard Erdl führt dieses Nachdenken, dieser Versuch, Leben zu verstehen, führt Gerhard Erdl dorthin, dass er anfängt, nach Gott zu fragen und dieses Bekenntnis formuliert, ich glaube hier an Gott. Gestatten Sie mir noch ganz kurz einige schlaglichtartige Anmerkungen von der Bibel her zu diesem Thema. Wenn ich solche Vorträge vor Studenten halte, dann wird man immer gefragt, gibt es irgendwo Literatur, kann man irgendwas dazu lesen? Wenn Sie, und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, wenn Sie Fachliteratur zum Thema Leben wollen, meine Empfehlung, die Bibel. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Sehen Sie? In der Bibel, Sie müssen nur den Umschlag aufmachen und Sie sind sofort bei der ersten Seite mittendrin im Thema. Da lesen Sie in den ersten Zeilen schon, dass dieser Gott einfach in einer ungeheuren Souveränität sagt, der Himmel sei bevölkert mit allerlei fliegenden Wesen, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen. Und dann steht ganz schlicht anschließend, und zwar so. Oder eine Seite weiter, zweites Kapitel. 1. Mose 2, Vers 7, Gott macht den Menschen und nimmt Staub vom Ackerboden, macht eine Skulptur daraus. Wenn meine Kollegen sagen, der Mensch, alle Lebewesen sind im Grunde genommen Chemie, die Bibel widerspricht gar nicht. Es ist wahr, wir kennen kein Leben ohne Chemie. Aber 1. Mose 2, Vers 7 geht noch weiter. Wir lesen dort, und jetzt bläst Gott dieser Skulptur, die er gemacht hat, seinen Ruach, seinen Geist, seinen Odem in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt, die Bibel sagt nicht, der Mensch lebt, wenn die Chemie stimmt. Sondern die Bibel sagt, lebendig wird die Chemie, dort wo Gott etwas von sich dazu gibt. Und so könnten wir viele, viele spannende Dinge in der Bibel nachschlagen. Ich möchte Sie, wenn Sie nicht vorne anfangen wollen in der Bibel, weil Sie schon gehört haben, da gibt es auch manche Abschnitte, die sind ein bisschen mühsamer zu lesen. Übrigens, sie sind nichtsdestotrotz hochspannend. Aber dann fangen Sie zum Thema Leben, fangen Sie an im Johannesevangelium. Das fängt schon ganz vorne an. Wissen Sie, da hat Goethe seinen Faust schon am ersten Satz straucheln lassen. Ich wünschte mir manchmal, warum hat Goethe seinen Faust nicht noch ein paar Verse weiterlesen lassen? Da rätselt Goethe rum an Übersetzungsmöglichkeiten, im Anfang war das Wort. Und nicht erst Ernst-Peter Fischer glaubte, das ist falsch. Auch Faust wollte das schon anders interpretieren. Aber im Vers 4 kommt es dann, in ihm war das Leben. Und wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, dann lesen wir zum Beispiel im Kapitel 6, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir uns die beiden letzten Zitate noch mal kurz anschauen, da sagt Jesus ganz platt, Leben, das bin ich. Ich bin Leben. Und damit sagt Jesus, wenn du wissen willst, was Leben ist, dann musst du nicht ins Labor und durchs Okular eines Mikroskops schauen, da kann man spannende Dinge entdecken. Aber wenn du wissen willst, was Leben ist, dann musst du eine Person kennenlernen. Dann musst du Gott kennenlernen. Wenn du wirklich daran interessiert bist, was Leben ist, dann geht das nicht an Gott vorbei. Sehen Sie, wir haben in den Naturwissenschaften seit vielen Jahrzehnten unüberschaubare Mengen an Forschungsmittel investiert, um zu verstehen, was ist Leben. Und wenn man das zugegeben etwas verkürzt darstellt, dann könnte man sagen, wir haben faszinierende Details zu sehen bekommen und manches davon verstanden, aber die Grundfrage noch nicht einmal angekratzt. Und mein Verdacht ist, und deshalb habe ich am Anfang diese trockene Theorie Ihnen zugemutet, mein Verdacht ist, dass die Naturwissenschaft sich mit ihrer Grundsatzentscheidung, naturalistisch zu arbeiten, zu erklären, so als wäre Gott nicht da, so als gäbe es Gott nicht, dass sie sich mit dieser Entscheidung die Tür verschlossen hat, dem Leben auf die Spur zu kommen. Das ist jetzt gar keine naturwissenschaftliche Aussage. Das ist eine Vermutung, die ich als Naturwissenschaftler, der ich persönlich die Entscheidung getroffen habe für mich, dass die Bibel für mich eine vertrauenswürdige Informationsquelle ist, wo Gott etwas uns Dinge zu erkennen gibt, was ich von daher ganz stark vermute. Es könnte sein, dass Sie als jemand, der Gottes Wort schätzt und kennt, auf die Frage, was ist Leben eigentlich, eine viel weitergehende Antwort haben, als der klügste Naturwissenschaftler sie geben kann. Weil die Bibel feststellt, Leben ist eine der Grundeigenschaften Gottes. Und Leben gibt es, so sagt uns das die Bibel, dort, wo Gott Leben schafft, wo Gott Leben gibt. Sehen Sie, wir können heute viele Dinge machen. Wir können, wenn wir Lebewesen haben, sogar Klone herstellen, manchmal. Aber ist Ihnen das auch schon aufgefallen, wie schnell das aufhört? Es war für mich eindrücklich, als mein Schwiegervater mit seiner Krebsdiagnose in der Klinik war, in der letzten Phase seines Lebens, und die Ärzte die letzte Woche noch sehr zuversichtlich waren und gesagt haben, da gibt's doch neue Medikamente, da können wir das und jenes noch probieren. Plötzlich sehr viel stiller geworden sind und dann meiner Schwiegermutter gesagt haben, wir können hier nichts mehr machen. Es ist ein spannendes Thema, wie es mit dem Leben, was es mit dem Leben auf sich hat. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen was von dem vermitteln, was die Naturwissenschaft da am Untersuchen ist und was für spannende Dinge es da gibt. Aber was mir auch wichtig ist, deutlich zu machen, ganz grundlegende Aspekte sind mit den Methoden der Naturwissenschaft bisher nicht beleuchtet worden und vielleicht auch gar nicht zu erhellen. Weil man ihnen, davon bin ich persönlich überzeugt, letztlich nur auf die Spur kommt, wenn man mit dem in Kontakt kommt, der von sich sagt, ich bin's. Und der in der ganzen Bibel sagt, Leute, ich warte nur darauf, bis ich's geben kann. Und er auch uns sagt, da werden wir heute Abend noch ein bisschen drüber nachdenken, dass das, was wir als Leben kennen, eigentlich nur eine ganz abgespeckte Version dessen ist, was Leben eigentlich war und eigentlich von Gott her ist. Leben ist noch viel, viel mehr als das, was wir von unserer Erfahrung kennen. Johannes lädt uns ganz am Schluss seiner Offenbarung ein. Kommt, bedient euch an dieser Quelle lebendigen Wassers umsonst. Wer Forscher sein will, wer neugierig ist, was hat es mit dem Leben auf sich? Die Naturwissenschaft hat spannende Ergebnisse, durchaus. Aber wenn Sie wirklich an diesem Thema interessiert sind, ich persönlich bin davon überzeugt, in der Bibel haben Sie eine viel relevantere Informationsquelle zum Thema Leben. Ich möchte gern von dem Vorrecht Gebrauch machen, mit dem, der das Leben ist und der das Leben gibt, zu reden, und möchte beten. Aber anschließend können wir uns gern noch ein paar Minuten Zeit nehmen, wenn ich Sie mit unverständigen Worten kontraktiert habe, dass Sie sich gerne wehren dürfen, dass Sie Fragen noch stellen dürfen. Aber ich möchte jetzt gern noch mit uns beten. Danke, lieber Herr, für dieses Vorrecht, dass wir Leben nicht nur genießen und bestaunen können, sondern dass wir dich, den lebendigen Gott, persönlich kennen dürfen, dass wir mit dir im Gespräch sein dürfen und dass du uns in deinem Wort auch aufdeckst, was du eigentlich mit dem Leben für eine Absicht hattest und was du, wenn du deine Pläne ans Ziel bringst, wie das dann sein wird. Danke, Herr, dass du uns so hochachtest, dass du uns hier nicht im Ungewissen lässt, dass du uns hier informierst. Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast und dass du uns auch einen Verstand und Sinne gibst, es zu erforschen. Aber danke, dass wir dich kennen, der uns in seinem Wort sagt, dass du unser Leben auch ans Ziel bringen willst, dort, wo es vollendet wird. Danke, dass wir dich kennen und dass du uns kennst und uns liebst. Wir wollen dich loben, Herr, und dir die Ehre geben. Amen.